Liebe Kolleginnen, herzlich willkommen zu Deximed Weiterbildung Allgemeinmedizin. Schön, dass Sie heute dabei sind. Mein Name ist Moritz Paar, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin, selbst als Weiterbilder tätig und begrüße meinen lieben Kollegen Daniel Steinbach.
Danke Moritz, hallo auch von meiner Seite. Ich bin Arzt in Weiterbildung und arbeite aktuell in der Forschung. Dieser Podcast hier ist so eine Art Mitschnitt, wenn ich Moritz anrufe und mal wieder nachfragen muss, wie es denn in der Praxis eigentlich läuft. Unser heutiges Thema ist Gicht. Moritz, zu unserer 15. Folge wird es heute ganz königlich. Philipp II., Karl V. und Heinrich VIII. Hatten sie die Krankheit der Könige. Harnsäure im Überfluss, also eine Hyperurikämie, das war ja damals nur wenigen vorbehalten. Heute ist das ja ganz anders. Vielleicht fangen wir in dieser Folge mal direkt mit den wichtigsten Punkten an und gehen dann ins Detail. Was sind denn die wichtigsten Empfehlungen der Leitlinie zu Diagnostik und Therapie der Gicht?
Also die Diagnostik einer Gicht beruht insbesondere auf Anamnese, Befund und Serum-Harnsäurewert, wobei bei der Anamnese vor allem der akute Schmerz ohne Prodromi innerhalb von 24 Stunden oder frühere Anfälle zu berücksichtigen sind und beim klinischen Befund eben Lokalisation, Rötung, Schwellung, Überwärmung und eventuelle Gicht-Tophi. Was die Behandlung angeht, da gibt es im Gichtanfall vor allem Colchicin, Glukokortikoide oder nicht steroidale Antirheumatika als Mittel der Wahl, als in alphabetischer Reihenfolge aufgezählt. Und man muss natürlich immer auch gucken, gibt es eine bestehende Komedikation, Komorbiditäten oder Kontraindikationen. Dann ist noch wichtig zu sagen, in dieser Zusammenfassung direkt am Anfang, dass wenn sich die Symptomatik nicht innerhalb von 1 bis 3 Tagen bessert, man eine Reevaluation und gegebenenfalls Therapieanpassung vornehmen sollte und beim ersten Gichtanfall auch alle Therapieoptionen mit dem Patienten besprochen werden sollten, um weitere Anfälle zu verhindern. Wenn man die Harnsäure bei Patienten mit Gicht senken möchte, sollte man eine Therapie mit einem Xanthinoxidase-Inhibitor bei beeinträchtigendem Anfall oder mehr als einem Gichtanfall pro Jahr oder bei tophöser Gicht auch machen. Und bei Patienten, die eine diagnostizierte Gicht unter dieser Xanthinoxidase-Inhibitor-Therapie haben, da sollte der Serum-Harnsäurewert von unter 6 Milligramm pro Deziliter angestrebt werden.
Dazu habe ich mir auch direkt ein paar Fragen aufgeschrieben, die werde ich nachher noch loswerden. Jetzt nochmal ganz allgemein, gibt es denn Dinge in der Leitlinie, die unsere Fachgesellschaft, also die DGAM, besonders betont?
Ja, die gibt's. Die DGAM spricht sich für ein patientenzentriertes, an das individuelle Risiko und die Gichtlast adaptiertes Vorgehen aus. Also klinische Verlaufskontrollen stehen im Vordergrund, eventuell auch eine Dosisanpassung und entsprechende Laborkontrollen, wie bei anderen Dauermedikamenten auch. Und eben explizit nicht eine Treat-to-Target-Therapie, also nicht nur auf spezifische Harnsäurewerte hin titrieren. Des Weiteren sagt die DGAM auch, dass man Medikamente, die die Serum-Harnsäurewerte erhöhen, insbesondere Schleifen und Thiazid-Diuretika, nur unter strenger Indikationsstellung einsetzen sollte und nach Alternativen schaut und dass eine Aufklärung der Gichtpatienten erfolgen sollte, dass Adipositas und übermäßiger Alkoholkonsum das Risiko für Gichtanfälle erhöhen.
Okay, und am Ende ist das primäre Therapieziel, bei den Patienten mit gesicherter Gicht die Gichtanfälle zu verhindern, richtig?
Ja, nicht nur. Wir möchten natürlich auch langfristige Gelenkschäden verhindern und die Funktionalität der Gelenke erhalten. Also es geht nicht nur um die Vermeidung der Gichtanfälle, sondern eben auch dieses langfristige Ziel. Und dafür ist halt einfach wichtig, dass man immer Anamnese, Befund und Labor auch im Kontext sieht und dass man auch schaut, gibt es hier bestimmte Komorbiditäten oder auch Interaktionen bei den Medikamenten und hinsichtlich der Dosierung, die man beachten sollte. Da sei auch nochmal auf unsere Folge zur Multimedikation verwiesen. Da setzen wir uns mit dem Thema ja auch sehr auseinander.
Wenn wir zur Anamnese kommen, also insbesondere zur Erstanamnese der Gicht, dann ploppt bei jedem sicherlich dieses Bild auf von den starken Schmerzen in der großen Zehe, also im Großzehengrundgelenk. Aber das ist ja nicht die einzige Lokalisation, wo es losgehen kann, richtig?
Ja, also der typische erste Gichtanfall tritt wirklich meistens, wie du schon sagst, als akute Entzündung eines Gelenks und vor allem auch des Großzehengrundgelenks auf, also das MTP1-Gelenk mit Schmerzen, Schwellung, Rötung, sogenannte Podagra, und klingt danach spontan nach einigen Tagen wieder ab. Seltener kann es auch mal so sein, dass sich Gicht primär an anderen Gelenken manifestiert. Vor allem ist das aber eher der Fall im Verlauf, wenn eine Gicht nicht gut behandelt wird, dass es dann eben sich sozusagen auch ausbreiten kann. Am häufigsten sind neben den Zehengelenken die Sprung- und Kniegelenke betroffen. Grundsätzlich können aber alle Gelenke involviert sein. Und bei circa 10% der Gichtpatienten kann es auch zur Ausbildung von Harnsäurekristalldepots in den Weichteilen kommen. Das sind diese sogenannten Gicht-Tophi. Findet man häufig zum Beispiel im Bereich der Bursa präpatellaris oder Bursa olecranii. Kann man da tasten oder auch sehen, aber zum Beispiel auch an der Ohrhelix oder so als Einlagerung subepidermal. Dann sprechen wir eben von tophöser Gicht. Und hilfreich für die Diagnosestellung, gerade jetzt auch im hausärztlichen Setting, kann es auch sein, dass man so einen Gicht-Diagnosekalkulator verwendet. Den haben niederländische Hausärzte entwickelt. Den findet man in der Leitlinie auf Seite 17. Als klinischer Diagnosescore mit geringerer Spezifität kann man den zum Beispiel auch als Screening-Test verwenden.
Genau, die haben wir auch wie immer in den Shownotes verlinkt. Also wenn jetzt jemand Seite 17 direkt aufschlagen möchte, dann kann er dem Link folgen und das nochmal sich anschauen. Aber gut, kommen wir zur Untersuchung und der allerersten Diagnostik. Wie gehst du hier denn vor, Moritz?
Genau, also nach der Anamnese, wo wir schon drüber gesprochen haben, in der Einleitung geht es dann ja um den klinischen Befund. In der Regel halt, wo, welches Gelenk ist betroffen? Sieht man eine Rötung, Schwellung, Überwärmung, vielleicht auch Gicht-Tophi? Dann gucke ich mir auch die Harnsäurekonzentration im Serum natürlich mit an. Und dann sollte schon als Voraussetzung für die Entwicklung einer Gicht in der Regel auch eine Hyperurikämie vorliegen. Und da ist es ja so, das haben wir vielleicht alle noch im Studium so grob in Erinnerung, dass ja das Löslichkeitsprodukt von Harnsäure im Serum überschritten wird. Das ist oft so bei Werten um die 7 Milligramm pro Deziliter der Fall. Und Einflussfaktoren, die diese Kristallbildung befördern, sind zum Beispiel ein niedriger pH-Wert in entzündeten Geweben und oder auch raue Oberflächen an arthrotisch vorgeschädigten Knorpel. Das heißt, diese Gelenke sind auch mit ein bisschen höheren Risiko manchmal dann behaftet. Und das ist also natürlich so, dass wir zum Teil solche Werte dann ja auch schon im System haben, was die Serumharnsäure anbelangt. Aber was ich auch nochmal in der Vorbereitung interessant fand, dass ich gelesen habe, im Anfall, also während des Gichtanfalls, sind die Harnsäurewerte nur bei 2/3 der Betroffenen erhöht. Das kann einen also manchmal auch auf eine falsche Fährte locken. Und wenn natürlich es etiologisch unklar ist, dann muss man auch an weiterführende Diagnostik denken.
Wie sieht denn so eine weiterführende Diagnostik aus? Wann mache ich die und genau was beinhaltet die?
Also bei fortgeschrittenen Stadien oder auch zur Differentialdiagnostik kann man natürlich eine Röntgenaufnahme erwägen, um sich die Knochenstruktur und das Gelenk auch mit anzugucken. Dann kann man natürlich weitere spezielle Diagnostik einleiten. In der Regel ist das bei Rheumatologin oder Orthopädin dann der Fall, wie zum Beispiel eine Gelenkpunktion mit einer Polarisationsmikroskopie oder auch eine Arthrosonographie. Das machen ja in der Regel dann eben die Spezialistinnen. Oder eventuell auch eine Dual-Energy-Computertomographie.
Jetzt hast du eben schon gesagt, dass im Anfall die Harnsäurewerte häufig bei einem Drittel der Betroffenen gar nicht erhöht sind. Das ist ja schon mal was, an das man denken muss. Jetzt gibt es sicherlich noch weitere Patientengruppen, die, sagen wir mal, auch besonders sind, also vielleicht in die andere Richtung, die, wo die Gicht zwar klar ist, aber die einfach hartnäckiger sind, also schwieriger zu behandeln.
Genau, also es kann zum Beispiel sein, dass es bei Frauen manchmal nicht klinisch so eindeutig direkt zu sehen ist oder schwieriger ist, darauf zu kommen, oder aber auch zum Beispiel bei dem Vorliegen einer diabetischen Polyneuropathie oder bei langjähriger Gicht ohne Remission, wo man nicht immer so genau weiß, wo steht man. Dann ist es natürlich auch so, wenn ich jetzt sehr ausgeprägte entzündliche Symptome habe oder wenn die Therapie nicht so gut wirkt, dass ich dann im Hinterkopf haben sollte, dass man vielleicht eine weitere Diagnostik oder eine Überweisung zu anderen Fachärzten eben noch auf dem Schirm hat. Und es ist auch wichtig zu betonen, dass insbesondere die infektiöse Arthritis ausgeschlossen werden sollte. Das ist ja eine sehr relevante Differentialdiagnose. Und dazu werden in der Rheumatologie oder der Orthopädie auch zur Diagnosesicherung Sonographie oder Gelenkpunktion durchgeführt, weil bei Verdacht auf infektiöse Arthritis brauchen wir auch diese Gelenkpunktion immer, um einen potenziell lebensbedrohlichen Notfall dann eben auch entsprechend korrekt behandeln zu können.
In der Vorbereitung auf die heutige Folge habe ich auch schon alles über die Euler-ACR-Klassifikationskriterien gelesen. Die scheinen wichtig zu sein. Vielleicht behandeln wir die hier auch einmal, vielleicht kannst du uns da mal eine Einführung geben?
Genau, also wenn das so ist, dass man halt im Krankheitsverlauf auch an Differentialdiagnosen denkt oder sich nicht so sicher ist, dann muss man natürlich weiter kritisch bleiben, ob es vielleicht auch eine andere Grunderkrankung gibt, die ähnliche Symptome hervorruft. Es gibt dann eben, wie du genau schon gesagt hast, diese ACR-Euler-Kriterien, also die Abkürzung steht für American College of Rheumatology beziehungsweise European Alliance of Association for Rheumatology. Gut, dass wir da die Abkürzung haben. und diese Klassifikationskriterien beziehen sich halt auf alle Kriterien, die auch für die Gicht verfügbar sind, werden sozusagen mit einbezogen. Und dann hat man die Möglichkeit, eben eine Klassifikation einer Gicht bei mindestens einem typischen Anfall und einem Tophus plus Nachweis von Harnsäurekristallen in der Polarisationsmikroskopie oder mindestens 8 Punkten im Score eben zu stellen. Diesen Score findet man auch in der Leitlinie auf den Seiten 25 und 26. Da kann man den durchgehen.
Gut, dann lass uns mal losmachen. Also lass uns in ein typisches Setting gehen. Ein Patient, eine Patientin kommt mit einem akuten Gichtanfall, also passende Anamnese, passender Befund, die Diagnose steht. Was machst du jetzt therapeutisch?
Ja, also wenn ich klinisch davon ausgehe, dass es sich um einen akuten Gichtanfall handelt, dann warte ich natürlich jetzt nicht die Harnsäurewerte ab, sondern dann behandle ich nach Anamnese und klinischem Befund und dann meiner klinischen Diagnose entsprechend. Da hatten wir schon gesagt, Colchicin oder Glukokortikoide oder nicht steroidale Antirheumatika sind halt Mittel der Wahl. Und da gucke ich natürlich wieder, gibt's Kontraindikationen in Medikamenteninteraktionen, worauf ich achten muss. Das ist zum Beispiel, wenn uns jetzt auch noch jüngere Kolleginnen hören oder die Facharztprüfung bald vor der Tür steht, auch ein Thema, was immer wieder gern gefragt wird. Also man hat einen Patienten, eine Patientin mit Gichtanfall und wie behandelt man jetzt? Und dann kriegt man noch so einschränkende Faktoren und muss dann eben wissen, dass zum Beispiel Colchicin bei Leber- oder Nierenerkrankungen mit Vorsicht angewandt werden sollte, dass es bei NSAR ja eben auch die bekannten unerwünschten Nebenwirkungen und Kontraindikationen gibt und manchmal eben dann auch ein Glukokortikoid das einzige ist, was eben anwendbar ist.
Du hattest gerade gesagt, Colchicin bei Leber- und Nierenerkrankungen mit Vorsicht. Wie viel kann man denn geben?
Also wenn man sich für Colchicin entscheidet und keine Kontraindikationen vorliegen, dann sollte man es in der Behandlung des Gichtanfalls nur in niedriger Dosierung einsetzen. Tagesdosis von 2 Milligramm sollte man nicht überschreiten und die Höchstdosis von 6 Milligramm pro Gichtanfall auch nur in Ausnahmefällen überschreiten. Da verweisen wir aber auch nochmal auf die Fachinformation und dosing.de bei eingeschränkter Nierenfunktion. Das hatten wir ja auch schon häufiger.
Und dann meintest du auch, kann man Glukokortikoide verschreiben? Kurzfristig gibt's da ja meist kaum Einschränkungen in der Höhe. Langfristig sieht's dann ja anders aus. Was wird denn hier empfohlen?
Also die Leitliniengruppe empfiehlt eine morgendliche Einmaldosierung von 30 Milligramm pro Tag Prednisolon-Äquivalent für 5 Tage als Tablette. Bei einer kurzfristigen Einnahme zur Behandlung des Gichtanfalls hat man jetzt in der Regel keine unerwünschten Effekte zu befürchten. Wie du schon sagst, langfristig muss man natürlich aufpassen, wenn man die jetzt sehr häufig nimmt oder manchmal Patienten auch vielleicht das als Eigenmedikation irgendwie fortführen oder auf die Idee kommen, das zu machen, kann natürlich theoretisch alle Organe des Körpers betreffen, also eine Erhöhung des Blutzuckerspiegels, Entwicklung von Diabetes mellitus, Entstehung, Verschlechterung von Katarakt oder Glaukom, Osteoporose und auch dosisabhängig Immunsuppression, Flüssigkeitsretention oder Stimmungsschwankungen.
Und die dritten im Bunde waren dann die NSAR. Die gibt man ja auch gerne und viel. Wie viel und was sind die wichtigsten unerwünschten Nebenwirkungen? Vielleicht hier auch noch einmal, lass uns das kurz durchgehen, dann haben wir nämlich alles komplett.
Also Nebenwirkungen von NSAR sind natürlich gastrointestinale, wie zum Beispiel Perforation oder Blutung im schlimmsten Fall, vielleicht auch eine Verschlechterung einer bestehenden Herz- oder Niereninsuffizienz oder das Auftreten einer akuten Nierenschädigung und noch viele andere. Wenn ich jetzt Patienten mit kardiovaskulärem Risiko habe, würde ich eher Naproxen beim akuten Gichtanfall nehmen, zum Beispiel in einer Dosis von 500 Milligramm 1,01 über einige Tage. Bei Ibuprofen muss man ja immer noch beachten, dass der plättchenhemmende Effekt von ASS abgeschwächt werden kann. Wenn man das jetzt nur gelegentlich einnimmt, ist das wahrscheinlich nicht so relevant. Alternativ könnte man noch Diclofenac 3x50 Milligramm oder Etoricoxib erwägen.
Die meisten kommen ja mit einem akuten Gichtanfall und sind dann auch froh, wenn man ihnen sagen kann, wie lange es noch braucht, bis die Symptome weggehen. Ab wann bessert sich das denn dann?
Also eigentlich sollte es nach 24 bis 72 Stunden schon besser werden. Wenn das nicht der Fall ist, sollte man halt reevaluieren und eventuell die Therapie anpassen. Wenn man jetzt gar nicht medikamentös behandelt, dann kann so ein Gichtanfall in der Regel 3 Tage bis zu 2 Wochen dauern.
Das klingt jetzt nicht so nett. Was können denn die PatientInnen selber tun? Also natürlich die Medikamente nehmen, aber vielleicht gibt es ja noch weitere Sachen, die man mit an die Hand geben kann.
Ja, also die können durchaus einiges tun. Physikalische Therapieansätze, also ruhig stellen, hochlagern, kühlen. Dann natürlich Ernährungsumstellung, da gehen wir später nochmal drauf ein. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man halt einmal die medikamentösen Optionen auch durchspricht. Und wie so oft finde ich das schon sehr sinnvoll, dass man für so einen Fall zum Beispiel sich auch eine Patienteninformation im System hinterlegt, damit die Patienten auch mit einem Papier in der Hand rausgehen, wo sie nochmal nachschauen können.
Jetzt sind wir ja eigentlich schon bei den nicht-medikamentösen Sachen, aber ich muss nochmal heute eine Schleife drehen und zwar zu Canakinumab. Davon habe ich auch gelesen, das könnte man doch auch geben, oder?
Ja, da hast du in die Leitlinie geschaut, das ist natürlich sehr löblich. Ein monoklonaler humaner Interleukin-1-Beta-Antikörper, der ist zur symptomatischen Behandlung von erwachsenen Patienten mit häufigen Gichtanfällen, bei denen eben NSAR und Colchicin kontraindiziert oder nicht verträglich sind und die auch auf Glukokortikoide nicht gut ansprechend zugelassen. Habe ich selber noch nie verordnet, sollte man, glaube ich, auch aus Regressgründen in der Regel den Spezialisten überlassen.
Du hattest jetzt anfangs betont, dass ja nicht nur der akute Gichtanfall, sondern auch die chronischen Veränderungen an den Gelenken verhindert werden müssen. Wenn wir jetzt nochmal den Fokus auf die langfristige Medikation richten, wie senke ich denn da die Harnsäurewerte?
Ja, dazu nimmt man in der Regel einen Xanthinoxidase-Hemmer. Und zwar dann, wenn man eben mehr als einen Gichtanfall pro Jahr hatte oder sogar schon Gicht-Tofi oder der Anfall sehr heftig, sehr einschränkend war. Man kann das innerhalb der ersten 14 Tage nach Beginn des Gichtanfalls dann anfangen. Und wenn die Patienten Gicht und kardiovaskuläre Komorbidität haben, sollte man in der Regel dann eben Allopurinol nehmen. Allopurinol nimmt man zwischen 100 bis 300 Milligramm täglich. Die Dosierung ist dann auch immer abhängig eben von den Serum-Harnsäurewerten und wie die Patienten es vertragen, wie sie darauf ansprechen. In Einzelfällen kann man die Dosis auch mal auf 600 bis 800 Milligramm steigern. Nimmt man in der Regel in 1 bis maximal 3 Einzeldosierungen nach den Mahlzeiten mit einem Glas voll Wasser ein. Man fängt in der Regel mit 100 Milligramm pro Tag an, um das Risiko der unerwünschten Wirkung eben niedrig zu halten. Alternativ gibt es noch Febuxostat. Da verweist allerdings auch das Arzneitelegramm darauf, dass es wegen erhöhter Mortalität eher als Reservemedikament angesehen wird, also eher bei Patienten, bei denen Allopurinol nicht reicht oder nicht angewendet werden kann und bei denen auch die Uricosurica, auf die wir nochmal später eingehen, nicht in Betracht kommen. Und wichtig ist, ähnlich wie wir das auch schon im Rahmen der Multimedikation besprochen haben und auch bei der chronischen Nierenkrankheit, dass bei Patienten mit Gicht eben das Auftreten von kardiovaskulären, metabolischen und renalen Komorbiditäten und den Medikamenten immer auch erfasst werden muss und mögliche Interaktion.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass das Allopurinol ja auch durchaus auf 600 bis 800 Milligramm gesteigert werden kann. Ich nehme an, dass man dann auch irgendwann wieder runtergeht oder versucht runterzugehen. Aber wie ist es denn generell mit Dosisanpassungen? Wann ist denn der Zielwert für die Harnsäure im Serum erreicht?
Also wir streben an, dass die Serumharnsäure unter 6 Milligramm pro Deziliter liegt. Ich finde persönlich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, das Sondervotum der DGAM hier sehr sinnvoll, die eben sagen, man sollte jetzt nicht sich nur an diesen Zielwert aufhängen, sondern man muss immer den Gesamtkontext sehen. Es bringt mir ja nichts, ganz viel Medikament in den Patienten reinzupumpen, wenn es eventuell mehr Nebenwirkungen hat, als es Effekt bringt. Das heißt, wir müssen immer auch gucken, klinische Verlaufskontrolle, wie entwickelt sich das, wie wird das Medikament vertragen, gibt es Nebenwirkungen, sind die Harnsäurewerte beeinflussbar oder gar nicht oder gut beeinflussbar und dann gucken wir halt eben immer in dieser Summe, ähnlich wie in Multimedikationen schon oft auch besprochen, so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig.
Wenn jetzt bereits eine tophöse Gicht vorliegt, also eine Gicht mit diesen sicht- und tastbaren Harnsäureablagerungen, ist es dann strenger?
Ja, dann kann der Zielwert sogar von der Serum-Harnsäure-Werte auf unter 5 Milligramm pro Deziliter eben angestrebt werden. Aber auch hier ist das DGAM-Votum so, dass man es individuell sich eben anguckt und nicht nur an diesem Wert aufhängt.
Okay, eine kurze Frage noch. Macht man denn eigentlich eine Anfallsprophylaxe zu Beginn der Xanthinoxidase-Hämmertherapie?
Ja, man kann das machen. Das hängt immer eben auch von dem Einzelfall ab und wie viel Gichtanfälle hatten die Patientinnen schon und wie einschränkend waren die. Wenn man sich jetzt für so eine Anfallsprophylaxe entscheidet, würde man zum Beispiel niedrig dosiert Colchicin oder NSAR über 3 bis 6 Monate geben.
Bei Gicht ist es ja ganz ähnlich wie bei der chronischen Nierenkrankheit. Wir schauen jetzt nicht nur nach der krankheitsspezifischen Medikation, also der therapeutischen Medikation, sondern auch nach den Nebenwirkungen der anderen Medikamente. Sprich, in diesem Fall der Medikamente, die die Serum-Harnsäure erhöhen können. Auf welche sollten wir denn da achten?
Ja, ich finde das einen sehr wichtigen Punkt, den du da ansprichst. Und da muss ich mich selber auch wirklich immer wieder zwingen, mich dran zu erinnern, weil das natürlich diese Sachen sind, wo einen im Alltag fast nichts darauf hinweist. Und deswegen auch nochmal Werbung dafür, dass man Patienteninformationen sich erstellt und da kann man sowas auch einfügen. Dann fällt einem vielleicht nämlich beim Ausdrucken nochmal auf, dass man sich da fett markiert hat, dass insbesondere Schleifen- und Thiazid-Diuretika nur unter strenger Indikationsstellung eingesetzt werden sollten und zum Beispiel bei Patienten mit Gicht auch ein paar Medikamente einfach nicht zugelassen sind, wie zum Beispiel Torasimid, Xipamid oder auch HCT als Monopräparat. Und da muss man natürlich nach Alternativen eben schauen. Und dann hatten wir ja bei der chronischen Nierenkrankheit auch schon mal über die SGLT2-Inhibitoren gesprochen. Die sind hier auch deswegen nochmal interessant, weil wenn ich Gichtpatientinnen habe, die Diabetes mellitus, eine Nieren- oder Herzinsuffizienz haben, kann ich einen SGLT2-Inhibitor sowieso ja schon indikationsgemäß gut einsetzen, aber der kann zusätzlich eben auch senkend auf den Harnsäurespiegel wirken.
Jetzt hatten wir ja heute schon viel über die Xanthinoxidase-Hämmer gesprochen, also den Orikostatika. Jetzt gibt's aber ja auch Medikamente, die die Harnsäurebildung nicht hemmen, sondern die Ausscheidung steigern. Was ist denn mit diesen Medikamenten eigentlich?
Also ich fange mit den Orikostatikern in der Regel an und wenn die aber nicht gut wirken oder trotz möglicher Maximaldosierung nicht ausreichend gut die Patienten ansprechen oder sie nicht gut vertragen, dann kann man eben diese Uricosurica noch erwägen, die du hier ansprichst, also Medikamente, die die Ausscheidung der Harnsäure steigern. Wirkstoffe, die man da anwenden könnte, sind zum Beispiel das Benzbromaron oder Probenicid.
Dann sind wir schon bei meiner letzten Frage an dich. Und da würde ich den Bogen ganz gerne nochmal schließen zu den anfangs erwähnten Königen. Da war ja damals schon klar, dass die Ernährung maßgeblich die Gicht beeinflussen kann. Was sollten wir denn den PatientInnen heute empfehlen? Und gibt es da einen Unterschied zwischen kurzfristigem Verhalten während eines Gichtanfalls und der langfristigen Ernährung?
Also vieles folgt hier den schon häufiger besprochenen Prinzipien der gesunden Ernährung, also ausgewogene Ernährung mit Reduktion des Fleischkonsums, pflanzenbetonte Ernährung, Reduktion des Alkoholkonsums. Dann ist hier noch wichtig zu sagen, dass insbesondere eben bei Gicht auch eine Reduktion von mit Fructose angereicherten Lebensmitteln erfolgen sollte. Und dann wird man ja manchmal gefragt, gibt es irgendwie eine spezifische Diät, eine Gichtdiät oder sowas? Da gibt es keine evidenzgesicherte Empfehlung. Es geht also vielmehr darum, generell und nachhaltig die Ernährung umzustellen und insbesondere eben die genannten Grundprinzipien zu beachten. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung bietet dazu auch eine Broschüre, die habe ich auch verlinkt. Da kann man nochmal reinschauen, die kann man auch gut den Patienten dann eben empfehlen oder auch den Link noch mit auf die Patienteninformation schreiben. Wichtig ist vor allem eben nochmal hier auch der Punkt für Gichtpatientinnen, dass Adipositas und auch schon Übergewicht und übermäßiger Alkoholkonsum das Risiko der Gichtanfälle deutlich erhöhen. Und da sollte man dann eben ran. Dazu gehört natürlich neben den Ernährungsempfehlung dann auch das Thema Bewegung. Ich denke, da sind wir aber auch schon ausreichend im Rahmen der kardiovaskulären Prävention drauf eingegangen.
Jetzt hatte ich gerade schon angekündigt, dass das eben meine letzte Frage war. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich das jetzt hier richtig formuliere, dass es keine Frage ist. Fasse bitte alles nochmal zusammen.
Okay, ich versuche das mal. Also erstens, Diagnose der Gicht immer unter Berücksichtigung der 3 Pfeiler, Anamnese, Befund, Serum-Harnsäurewert, dann Behandlung des akuten Gichtanfalls mit Colchicin, Glukokortikoiden oder nicht steroidalen Antirheumatika. Wenn die Symptomatik sich innerhalb von 24 bis 72 Stunden nicht verbessert, dann eben Reevaluation und eventuell die Therapie anpassen. Dann als nächstes beim ersten Gichtanfall eben alle Therapieoptionen mit dem Patienten besprechen, um weitere Gichtanfälle zu verhindern. Wenn wir uns entscheiden, die Harnsäure medikamentös zu senken, dann in der Regel mit einem Xanthin-Oxidase-Inhibitor. Wenn wir mehr als einen Anfall pro Jahr haben oder einen sehr starken Anfall oder auch schon Gicht-Tophi vorliegen, dann sollten wir einen Serum-Harnsäurewert von unter 6 Milligramm pro Deziliter eben anstreben, aber nicht darauf hin titrieren. Dann der wichtige Punkt, dass wir eben Medikamente, die die Serum-Harnsäure erhöhen, insbesondere Schleifen- und Thiazid-Diuretika, kritisch hinterfragen und eventuell Alternativen suchen. Und als letzten Punkt natürlich Lebensstil, also Aufklärung der Patienten, dass Adipositas und Übergewicht und übermäßiger Alkoholkonsum das Risiko für Gichtanfälle erhöhen und man gemäß zum Beispiel der Broschüre der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sich ernährungstechnisch ein bisschen anpasst.
Ah, das fühlt sich einfach immer wieder gut an, wenn dann so ein komplexes Thema einfach nochmal schön zusammengepasst ist. Vielen Dank dafür. Für das heutige Thema haben wir wie immer den Deximed-Artikel frei zugänglich gemacht. Gerne in den Shownotes gucken. Das ist ein Free-Link für alle, die auch keinen Account bei Deximed haben. Einfach nutzbar. Ansonsten freuen wir uns, wenn Ihnen der Podcast gefällt und Sie das uns vielleicht auch mitteilen in den Kommentaren oder per Hauspost oder ihn auch positiv bewerten, KollegInnen weiterempfehlen und so weiter. Wir danken Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind.
Ja, auch von mir ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und an dieser Stelle auch nochmal großer Dank an Marlies Karsch für die redaktionelle Unterstützung und an Tim Hoffmann für den Schnitt und natürlich auch an unsere Kolleginnen aus der Deximed-Redaktion für die tolle Arbeit an den Artikeln. Tschüss und bis zum nächsten Mal.